habe irgendwann einfach gelernt, okay, ich muss der Boss werden. Wenn ich der Boss bin, passiert hier uns allen nichts. Wenn ich nicht der Boss bin, ist alle nicht. Und das klingt hart, aber es ist die Wahrheit. Und daher kommt die Bossin, weil es leider was, also es ist einfach der Überlebensinstinkt in mir. Und ja, ich musste ihn auch in der Branche rausholen und raushängen lassen, wenn man mir Dinge absprechen wollte.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ich auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch, Phase. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Es hat ein kleines bisschen gedauert, bis wir wieder da sind, aber dafür lohnt es sich, heute zuzuhören. Ich bin Stammtisch, mein Name ist Nico Beckspin und ich habe heute einen wunderbaren Gast, mit dem ich mich gerne unterhalte, gerne austausche, gerne um die Welt reise, Dinge über Hip-Hop bespreche, gerne über das rede, was da draußen und da drinnen los ist und noch viel mehr darüber, wenn wir ein Thema haben, über das gemeinsam sprechen können, denn da gibt es ein großes und das werden wir uns heute vornehmen. Aber als allererstes mal, Marina, schön, dass du da bist und Zeit hast.
Danke, Nico. Danke, dass ich da sein darf. Und ich habe ja gehofft, nochmal in den Stammtisch zu kommen. Und jetzt ist auch ein Wunsch in Erfüllung gegangen.
Oh, sehr gut. Wenn du es schon so groß machst, freut es mich sehr. Die Messlatte liegt damit auch hoch. Heißt aber auch, du musst liefern heute, ne?
Ja.
In der Vergangenheit ja immer hier größere Runden draus. Wir haben uns ein kleines bisschen überlegt. Wir machen es ein kleines bisschen heimlicher. Ein kleines One-on-One. Wir beiden reden über das, was dein Thema ist und was mein Thema ist, wenn ich auf das gucke, was du machst. Denn wir kennen uns jetzt ja wirklich schon sehr lange. Zukünftige Bestseller-Autorin habe ich dich aber für mich noch nicht wahrgenommen. Wie fühlt sich das denn für dich jetzt gerade so an?
Also du weißt ja, dass ich immer sehr ehrlich bin. Und deswegen die ehrliche Antwort. Also ich glaube, ich habe jetzt seit Tagen nicht wirklich geschlafen. Ich weine Tag. Und ich dachte ehrlich gesagt, ich bin die Einzige, bis mir meine Freundin Nora Gantenbrink gesagt hat, das geht auch anderen so. Also bin ich erstmal beruhigt, dass ich nicht total verrückt bin. Also das Bestseller-Autoren sehe ich tatsächlich ehrlich gesagt so weit weg wie, ja. Also ich frage mich immer, ich habe mich ja von Anfang an gefragt, so, wer wird das überhaupt lesen oder wird das überhaupt jemand lesen? Von daher fühle ich mich da noch nicht so. Und weiß auch nicht, ob ich das werde. Ich hoffe natürlich trotzdem, kein Fail zu sein, weil das ja etwas ist, was mir oft immer Kummer bereitet oder ich mit mir auch viel kämpfen und reden muss. Aber ich freue mich, dass ich es gemacht habe und dass Menschen, die mich so lange kennen wie du, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr verstehen, warum ich früher war, wie ich war und heute bin, wie ich bin. Und dass Menschen, die mich gar nicht kennen, vielleicht auch noch ein bisschen was mit rausnehmen können für sich.
Das ist nämlich das Schöne. Da muss man für die Leute da draußen die Bossin heißt das Buch. 20 Lektionen stecken da drin, quasi ein Leitfaden. Es ist so ein bisschen wie, kennst du das früher von KLF, dieses Handbuch zum Schreiben meines Hits? So kennst du, ne? Die Älteren ja. Unter euch werden sich erinnern,
natürlich.
Die Jüngeren. Sollten es vielleicht mal kaufen, wenn sie einen Hit haben wollen. Sieht auf den ersten Blick fast so, als ob, wenn ich das durchlese, ich danach ein besserer, erfolgreicher Mensch bin. Aber genau auf das gehen wir heute alles ein, denn du schüttelst schon gerade im Kopf. Und Stammtisch besteht ja immer darin, dass wir mit einer These, mit einer Frage in den Raum. Du nachher mit dem Thema zu, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich weiß schon, worum es geht. Das wird auf jeden Fall lustig heute. Aber es geht im Prinzip in dem Buch natürlich um deine Karriere. Es geht um das Business, dieses Musikbusiness, in dem du drinsteckst, in dem wir alle so ein bisschen drinstecken. Und es geht uns um die Frage, kann man seinen eigenen Erfolg? Und was ist dein erster Impuls?
Oh, nein, kann man nicht, weil man kann dafür sehr viel tun. Man kann an sich glauben oder man sollte auch an sich glauben. Und man arbeitet natürlich auch hart daran, aber ich kann es ja mal so sagen, guck mal, ich bin ein Profi in Marketing und PR seit 20 Jahren. Und es ist das allererste Mal, dass ich etwas veröffentliche oder dass ich etwas in den Händen halte, was meinen Namen trägt. Und ich kann absolut alles dafür tun, aber niemals abschätzen, ob es erfolgreich wird. Weil es einfach da so viele Variablen gibt. Man kann nur abschätzen, und das, finde ich, ist eine Sache, die man im Business einfach, ob man gerade etwas in den Händen hält oder sich über etwas unterhält, wovon man weiß, das hat eine Zielgruppe. Das kann man abschätzen. Aber man kann nie Erfolg planen, meiner Meinung nach.
Jetzt ist es ja aber schon so, dass so nach 20 Jahren in diesem Business.
Mhm.
eine Erfahrung, hast du schon das Gefühl, dass du das Business zumindest also dass du es selber bei aller Unsicherheit, die du manchmal in dir trägst, bei bestimmten Themen schon?
Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass ich das Business verstanden habe. Aber ich bin auch ehrlich, so eine kleine Anekdote aus dem letzten Jahr. Ich habe sehr lange immer behauptet, dass ich nicht mehr wirklich abschätzen kann, wer erfolgreich werden könnte oder wer nicht.
Mhm.
Ich habe aber dazugelernt, dass ich nicht abschätzen kann, was ein Momentum ausmacht, weil ich die junge Generation im Rap gerade nicht so ganz greifen kann, weil es nicht mehr wirklich Fans oft sind, sondern Hörerinnen. Und ich bin total gepolt auf, was mache ich für Fans? Und nicht, wie schaffe ich es, kurz Hörerinnen abzugreifen? Weißt du, weil die Hürde ist ja eine andere. Etwas zu streamen oder ein TikTok anzuklicken, als auf dein Konzert zu gehen, dein Merch zu kaufen, etc. Aber ich war auf einem Konzert von Nawacha. Das ist ein Künstler aus Köln, der wirklich gut ist. Und der hatte im Vorprogramm einen jungen Künstler, den ich nicht kannte. Und ich weiß ja, dass ich so gesagt habe, ach, also, der kann, also für mich, der ist es so. Der könnte was werden. Oder den kann ich mir vorstellen, dass der einen Hype hat oder dass das funktionieren kann. Und es war lustigerweise Mucho, der jetzt bei Life is Pain gesigned ist. Und dann dachte ich mir, ey, ich bin gar nicht so weit entfernt. Ich verstehe es doch noch. Aber weißt du, was auch dazugehört in der Branche? Und ich finde, das ist etwas, worüber ich sehr dankbar bin, weil ich glaube, alle, die das so für sich behaupten können, sind darüber dankbar, dass ich es nicht mehr muss. Ich muss die richtigen Menschen dafür finden, die das richtige Gefühl haben. Ich muss das Gefühl nicht mehr haben, weil ich bin nicht mehr die Generation. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, der A&R zu sein für die richtigen Menschen und nicht für die Artists. Weil zu wissen, wen muss ich holen oder mitarbeiten oder wer hat wirklich Talent und ist auch aus den richtigen Gründen da, etc. Das sind dann diejenigen, die diese Erfahrungen weitergeben oder das Gefühl dafür haben. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu früher, wo ich es war, die das empfinden musste, um zu sagen, das wird erfolgreich oder nicht.
Erfahrungen kann man halt nicht aufwiegen mit Momentum oder mit dem Gefühl, dass man etwas sehr gut kann, weil da gehören ganz viele Faktoren mit rein, die natürlich auch den Blickwinkel verändern auf Situationen, in denen man war. Und nur diese auch positive, negative Erfahrung sorgt dann dafür, dass du im Zweifel dann heute bist, wo du bist, egal wo du deinen Ansatz hast.
Ich fände es auch irgendwie anmaßend, als 43-Jährige mich die ganze Zeit, also zu behaupten, dass ich weiß, was 16-Jährige cool finden. Ich glaube nämlich nicht, dass das so gut wäre. Ich glaube, Leute zu finden, die das sagen können und die denen beizubringen, was die Basis ist, um mit dem Wissen voranzukommen und was daraus zu machen, ist viel interessanter.
Ich frage mich gerade, welche Lektion das wäre. Wenn man diesen Ansatz, und das ist ganz interessant, ich habe für mich in meinem Leben so eine Art Regulus gelöst von dem, was du hier als Buch veröffentlicht hast. Irgendwann damit angefangen zu merken, dass bestimmte Leitsätze ganz wichtig sind, um dahingehend, und das ist alles Reflexion aus all der Zeit in diesem Business, in allen, in denen ich unterwegs war, die mir dabei helfen, dann Kompass zu behalten. Jetzt hast du dein Buch draus gemacht.
Genau.
Sind das deine Lebensweisheiten quasi, die dir auch immer geholfen haben in der Vergangenheit?
Genau, also es sind, was du gerade auch gesagt hast, es ist dieses Regelbuch für mich selber. Also ich habe dieses Buch nicht gemacht, um zu sagen, mit den 20 Regeln wirst du erfolgreich oder danach bist du reich oder weißt du, all dieses Wissen irgendwie zu teilen und dann daraus was zu gainen, sondern es ging eher darum zu sagen, wie schafft man das, in dieser Welt zu dem Business zu überleben, aber auch quasi diese Menschen, die sich als Underdogs fühlen und immer denken, sie passen nicht rein. Wo können sie ansetzen, um besser durch den Alltag zu kommen? Zum Beispiel die Lektion jetzt gerade ist, Erfolg ist keine Einbahnstraße. Mhm. Also du musst Erfolg versuchen zu definieren. Und für mich ist es so, die Definition von Erfolg ist heute viel mehr, was ich jungen Menschen beibringe oder Menschen zu finden, von denen ich glaube, die können wirklich was werden in der Branche, dass ich irgendwie selber Künstlerkampagnen mache. Aber viele der Regeln, die da drin stehen, sind ja schon in der Kindheit entstanden. So Dinge mit Überlebensmechanismen auch. Also wenn du so lange in der Branche bist, du selber, du musst dir irgendwie treu bleiben und du musst versuchen, du selbst zu bleiben. Was tust du? Also mit welchen Regeln gehst du durchs Leben? Wir haben alle unterschiedliche wahrscheinlich, aber für mich die aufgeschrieben, die wirklich einfach eins zu eins die sind, die mir geholfen haben, ein besserer Mensch zu werden für mich selber, also mich zu verändern, nicht verrückt zu werden oder also nicht zu sterben, so blöd wie es klingt. Und auf der anderen Seite aber auch in Momenten zu verstehen, was gerade mit mir passiert. Also es gibt ja zum Beispiel die Lektion gute Kritik versus schlechte Kritik, ne, wo du lernen musst, wer sitzt dir gerade gegenüber und ist es eine Intention, die gut oder schlecht ist. Und so bin ich durch das Buch gegangen, dass ich Leuten erklärt habe, was ich erlebt habe und welche dieser Regeln haben mir geholfen in dem Moment.
Und dabei ist ja auch ganz wichtig, wie diese Szene, dieses Business, in dem du bist, dich quasi aufgenommen hat und wie du da durchgekommen bist. Und ey, da ist ja schon nochmal ganz interessant, die Rolle als Frau in einem Musikbusiness von vor 10, 15, 20 Jahren ist eine andere, als es heute da. Und du bist all diese Wege gegangen. Kannst du dich so ein bisschen rückerinnern, wie es am Anfang gewesen ist? Du grinst schon so und du wirst diese Frage in diesem Kontext auch noch sicherlich auch in Interviews können und müssen. Aber sie ist ja trotzdem so total wichtig, um diesen Weg zu verstehen. Das war nicht einfach für Marina.
Nee, aber das ist so lustig, weil du die Frage sehr natürlich aus einer anderen Perspektive stellst. Soll ich dir was sagen? Ich habe in jedem Interview bis jetzt und wirklich bei aller Liebe für alle Journalistinnen, die waren alle ganz toll, aber immer wieder die Frage gestellt bekommen, wie war es als Frau im Rap? Und ich muss leider immer wieder antworten, geil. Geil, weil da war ich zu Hause. Da waren die Menschen meistens, ob Mann oder Frau, mir ähnlicher von meinem Upbringing, von meiner Fanliebe, von dem, wer ich bin, was uns ausgemacht hat. Ne? Never judge a book by its cover. Wir wurden oft unterschätzt, überschätzt oder nicht ernst genommen oder als die Schmuddelkinder betitelt oder dass wir nicht irgendwie machen können in dieser Welt. Und andersrum als Frau in der normalen Branche, das war viel schwieriger für mich als im Rap. Und deswegen finde ich die Frage gut gestellt, weil sie halt viel offener ist. Es war nicht immer einfach, absolut nicht. Und besonders nicht am Anfang. Ich glaube, gerade so Situationen, wenn du mit, weißt du, es ist auch voll okay, alle haben Egos. Ich auch. Es ist mehr als in Ordnung. Aber wenn du bei so A&Rs und Label-Leuten in einem Meeting sitzt, du bist irgendwie die einzige junge Frau oder mit die einzige junge Frau, weil es gibt nicht so viele, dann wird über dich drüber gesprochen. Deine Meinung ist nicht mal ansatzweise so viel wert wie deren. Und so. Aber was mich immer gerettet hat und was mich sehr weit gebracht hat, und dafür bin ich immer dankbar, waren die Protagonistinnen aus der Rap-Szene. Damit sind nicht nur die Künstlerinnen gemeint, sondern auch Menschen wie du oder Aria oder Ruth oder Toxic oder Visa, Tino, wie sie alle heißen. Also all diese tollen Menschen, mit denen man gearbeitet hat. Weil dadurch, dass wir uns so zusammengetan haben und so füreinander gekämpft haben, ist nie ein Thema, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Also weder bei euch noch bei den Künstlern. Wollen Menschen oft nicht hören, weil die Menschen natürlich total gerne hören, wie schlimm es mit den ganzen, also wie sexistisch alles war und wie. Ich sage nicht, dass es das alles nicht gab, ja immer nur, es ist nicht meine Geschichte. Und das muss man ja auch akzeptieren, weil ich verstehe das. Ich habe oft Situationen gehabt, vor kurzem rückblickend mir auch Gedanken machen musste und mit Menschen darüber sprechen musste, dass unser Verhalten nicht immer cool war oder auch Frauen gegenüber nicht immer cool war. Das will ich niemandem sprechen, aber meine persönliche Geschichte und meine Karriere war nie leicht. War nie leicht, weil ich oft in Schubladen gesteckt habe, aber tatsächlich nicht von Menschen, die denselben Antrieb hatten wie ich.
Es ist sehr schön, wie du das formulierst, weil auch ich heute da ganz oft in Diskussionen in so einem fast pathetischen Modus verfalle, dass ich immer dir romantisch erzählen kann, dass Hip-Hop als Ganzes mir ganz viele der Fragen, die sich vielleicht auch gesellschaftlich heute nicht stellen, weil es gar nicht zu der Idee passt, mit der ich in diese Kultur gegangen bin und was sie mir halt mein ganzes Leben lang beigebracht hat. Und es ist total schwierig, das zu beobachten, wie A, Leute es vielleicht gar nicht nachvollziehen können und oder B, es sich verliert. Aber es ist so simpel, wie es ist. Und genau wie du es beschreibst, ist auch Geschlecht, Herkunft, Stand, alles, Religion, keine Themen, mit denen man sich beschäftigt, wenn man aus der gleichen Ja, doch einfach, wenn man sich der gleichen Kultur verschrieben hat. Und dennoch bist du, und das ist ja dann der entscheidende Punkt hier, damit in eine Industrie gegangen und hast vor allem dann ja auch hier einen sehr provokanten Titel für dieses ganze Buch genommen, der ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit einer Attitude zusammenhängt, die du dein ganzes Leben lang schon wieder hertragen wolltest und musstest, um überhaupt mitspielen zu können und zu wollen und zu dürfen.
Ja, wobei die Leute, die werden das denken, wenn sie das Buch, wenn sie das Cover sehen, und ich verstehe das auch. Es gab auch schon viele Stimmen, die das sehr belächelt haben und gesagt haben, guck mal, da ist sie wieder. Was ich auch mal ganz lustig finde, was mir vorgeworfen wird, dass ich mich so in den Vordergrund dränge, ist ein bisschen funny, weil ich immer denke, naja, ihr kennt ja den Grund nicht, warum ich es gemacht habe, und warum fragt ihr nicht? Plus, ich mache es halt deswegen, also falls man wissen will, was der Grund ist, ich habe mich deswegen dazu entschieden, ja zu sagen dazu, weil ich einfach gedacht habe, für jede kleine Marina irgendwo auf dieser Welt oder einem kleinen Marina, also ähnlich, die sich wie Underdogs fühlen und denken, sie könnten nichts erreichen im Leben, weil sie nicht denselben Lebensstart hatten wie andere, die, für die mache ich das. Und dann bin ich auch bereit, sehr ehrlich zu sein. Der Titel ist natürlich sehr provokant, aber wenn die Menschen das Buch lesen werden, die erkennen, dass es kein Titel ist, den ich mir in der Branche zugelegt habe oder denke, dass ich es jetzt voll geschafft habe. Im Gegenteil, ich wünschte, ich würde das denken, weil dann würde ich weniger weinen, sondern dass ich einfach sehr früh in meiner Kindheit, also mit 9, ich muss jetzt hier der Boss werden, weil die Erwachsenen in diesem Zimmer oder in diesem Raum sind es halt nicht. Also keiner von den dreien, die hier älter sind als ich im Raum, haben sich auch nur 5 Minuten damit beschäftigt, wie es für mich ist. Der Egoismus zu Hause war groß, was deren Kriege miteinander betraf. Haben wir dadurch auch immer wieder so Sachen gehabt wie, dass meine Mutter einfach 100 Jobs machen musste und sich erniedrigen musste vor Menschen, weil mein Vater spielen, also Geld verspielt hat und meine Schwester drogensüchtig war. Ich habe irgendwann einfach gelernt, okay, ich muss der Boss werden. Wenn ich der Boss bin, passiert hier uns allen nichts. Wenn ich nicht der Boss bin, ist alle nicht. Mhm. Und das klingt hart, aber es ist die Wahrheit. Und daher kommt die Bossin, weil es leider was, also es ist einfach der Überlebensinstinkt in mir. Und ja, ich musste ihn auch in der Branche rausholen und raushängen lassen, wenn man mir Dinge absprechen wollte. So Knowledge oder gut sein in dem, was ich mache, oder das berühmte, sie macht alles nur für Geld, aber das immer von Männern, oder sie macht viel zu viel und sie will immer nur Geld, und dann das von Männern gehört zu gesagt zu bekommen, die so ihren dritten Porsche und ihr zweites Haus gebaut haben, während ich in Neukölln saß und nicht mehr Strom hatte. Daher kommt das alles.
Du beschreibst es ja schon ganz gut, und ich habe das Gefühl, die Attitude, die da drin steckt, und das ist ja schon klar, dass du nicht damit sagen willst, was hat zwei Daumen und ist der coolste oder die coolste, sondern dass da eine Idee dahinter steckt, die ja dir auch geholfen hat, immer Rückschläge zu. Ich glaube, da hat jeder da draußen seine Art, wie er das macht. Was ist deine gewesen? Waren es diese Regeln?
Ja. Es waren diese Regeln, und es war halt auch dieses kein Plan B haben. Ne? Also. Entweder ganz oder.
Das hilft beim Rückschläge quasi verarbeiten, indem du sagst, okay, ich werde jetzt hier quasi in den Dreck geschmissen, aber ich schüttel mich, steh auf, weil ich muss diesen Weg gehen.
Naja, weil, also, ich hatte ja 2 Möglichkeiten, entweder mich hinsetzen und weinen und dann, also das ist nicht dieses, ne, was ich früher immer gesagt habe, so, wer nicht stark ist, stirbt oder so, das würde ich nie wieder sagen, aber für mich persönlich in meiner Zeit ist einfach keine Möglichkeit zu sagen, ich bin jetzt traurig oder ich habe einen Rückschlag, sondern es musste sofort weitergehen, weil ich gar keine Zeit hatte, was zu verarbeiten. Aber genauso konnte ich keine Erfolge verarbeiten, was halt auch super traurig ist. Weißt du, du hast voll hart an einem Projekt gearbeitet, irgendwie kriegst du eine Diamantschallplatte oder sowas richtig Krasses, und 5 Minuten später machst du dir Gedanken, ja, aber ich arbeite gerade noch an einem anderen Thema und das ist nicht erfolgreich, da könnte ich nie wieder gebucht werden, oh mein Gott, dann werde ich obdachlos. Also du hast nie Zeit, irgendwas zu verarbeiten, und auch keine Rückschläge. Du bist dann fertig und dir geht's kacke und du schläfst nachts nicht, aber da du keinen Plan B hast, musst du, weißt du, Rotze weg und weitermachen.
Ja.
Aber heute würde ich, also heute als Tipp, das ist ja nur, wie es bei mir war, heute als Tipp, und das gebe ich auch weiter in dem Buch, ist eher zu sagen, wenn es so ist, versuch immer Allies zu finden. Fühl dich nicht alleine, such dir Menschen, mit denen du darüber reden kannst. Und zweitens, zieh auch was aus diesen Situationen. Mach es nicht wie ich, sondern zieh was daraus. Also frag dich, also zum Beispiel, okay, dann bist du gescheitert oder irgendwas, irgendwelche Rückschläge in deinem Leben gab es oder Dinge sind passiert. Da gibt es doch noch eine Zukunft. Und irgendwie muss ich doch dahin kommen. Was kann ich also tun, damit das mich jetzt nicht fertig macht? Und wenn es aber bedeutet, auch eine Therapie machen zu müssen, medikamentös behandelt zu werden oder auch mal zu sagen, ich kann nicht mehr, ganz wichtig.
Wer hat dir das? Was also genau im Prinzip, meinst du? Also im Prinzip, dass dich dann jetzt hier zu diesem Punkt gebracht hast, hattest du Vorbilder, ist immer so ein großes Wort, aber hattest du Vorbilder, hattest du Menschen, die dir geholfen haben? Was sind wir, Paten, alles so schöne Agenturbegriffe, die ich gerade auch neu lerne. Menschen, die dir irgendwie auf deinem Weg geholfen, gab es die?
Also ja, es gab natürlich Menschen, die mir geholfen haben. Also ich erzähle es ja auch im Buch. Zum einen mein Coach Franzi, zu der ich gekommen bin und dachte, weißt du, das ist eine blonde Frau aus Bayern und die trifft auf so ein Ghetto-Kind wie mich aus Berlin und das wird eine Katastrophe. Die wird, nach einer Stunde wird die aufgeben. Aber es war halt genau andersrum. Ich hatte so ein Führungspersonal-Coaching, um zu lernen, ne, was motiviert Menschen, wie kannst du halt einfach auch ein Team leiten und so, was mir sehr, sehr viel gebracht hat. Also ich kann wirklich jedem, der auch eine Firma gründet oder eine Agentur oder so, bitte holt euch so einen Coach rein, sehr früh am Anfang, ganz wichtig, weil wir verbrennen sonst auch junge Menschen. Sie war sehr, sehr hilfreich, die habe ich nämlich danach, als das fertig war, noch weiter gebucht für mich privat, um an mir zu arbeiten. Mich auch Patrick Muschazzi sehr geprägt in den letzten Jahren. Ansonsten zwei Menschen, die, glaube ich, auch ganz, ganz viel getan haben, die es manchmal nicht so peilen, ist einmal Darius, mein Mann. Der ist mein größter Fan und mein größter Kritiker. Auch in Zeiten, wenn ich Dinge gesagt habe oder gedacht habe, die nicht cool waren, gesagt, absolut nicht cool, Marina, du bist kein Vorbild damit. Aber auch in Zeiten, wo ich verlernt habe, mein eigener Fan zu sein, hat er mir das gezeigt, dass er Fan von mir ist. Und tatsächlich, und wir kennen sie beide, Frauen wie Polly, Shana, die ja auch mal bei Backspin war, und Esra, das sind ja Frauen, die wie ich in der Musikwelt unterwegs sind und die eigentlich ja mal irgendwann alle bei mir entweder gelernt haben oder gearbeitet haben, die auch sehr, sehr, sehr ehrlich mit mir waren und auch durch ihre Einstellung habe ich sehr viel gelernt.
Ich glaube, gerade dieser Austausch ist das Entscheidende, der vor allem, wenn er dann zur Reflexion führt und die Betrachtung auf das, was man geschaffen hat und das, wo man hin will, so ein kleines bisschen auch justiert, erst dann kommt man ein bisschen weiter. Denn das, was dich wahrscheinlich am Anfang angetrieben hat, war etwas anderes als das, was dich jetzt antreibt, oder?
Ich finde, genau, und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich immer wieder machen möchte. Ich denke, dass Menschen das oft vergessen und dadurch wir auch nicht in Gespräche kommen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir haben alle ein unterschiedliches Upbringing. Wir haben alle eine unterschiedliche Geschichte. Menschen müssen miteinander reden und rausfinden, und das tun wir viel zu selten, warum wir sind, wie wir sind. Weißt du, ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende bei einem Mentoring-Programm und da war eine junge Frau, die gesagt hat, ja, sie möchte unbedingt independent arbeiten und sie ist gegen Kapitalismus und all diese tollen idealistischen Dinge. Und ich musste mich wirklich zusammenreißen, mich aufzustehen und zu sagen, good for you gilt in meiner Welt nicht. Weil wenn ich kein, also ich muss leider Geld verdienen und ich will Mainstream sein, ich will erfolgreich sein, weil ich habe dafür sehr viel getan und ich musste dafür hart kämpfen. Das geht halt nicht, weil sie hat eine ganz andere Weltansicht oder eine andere Ansicht von dem, was sie sein möchte und wie sie in diese Struktur passen möchte, als ich. Und das, finde ich, ist ganz wichtig, dass wir da in den Austausch gehen mit den Menschen. Und ich habe das Gefühl, das haben viel zu wenig Menschen mit mir gemacht über die Jahre und mich dadurch auch abgestempelt. Zum Teil auch verständlich. Ich finde, wenn man das Buch liest, lernt man ja auch sehr schnell die Kritik von mir an mir selber. Ich bin ja selber ein anderer Mensch geworden als früher. Aber ich finde es trotzdem traurig, dass wenig Menschen in meinem Leben früher da waren, die mir Dinge zeigen konnten. Weil wir waren halt weniger. die einzigen Menschen, mit denen ich mich so gut austauschen konnte, waren halt Menschen wie du. Und gerade so, ne, du, Toxic und Visa und so weiter. Wir waren oft, auch wenn wir unterschiedliche Teile der Branche waren, sehr ähnlichen Situationen. Und ja, ich musste auch so lachen, als sie es gesagt hat, weil ich dachte, ich verstehe dich, aber wenn du wüsstest, als wir angefangen haben, Geld zu verlangen für Dinge oder mehr Geld zu verlangen für Dinge, wie oft man uns irgendwie vorgeworfen hat, so es nicht wert zu sein, weil wir sind ja nur so aus dem kleinen Rap und oder später dann, ja, auf einmal will er Geld, er macht es gar nicht mehr für die Kultur und so. Wir mussten so oft über dieses Thema stolpern und darüber sprechen und mit Leuten diskutieren, dass ich das doch sehr erstaunlich finde, dass jemand mit so einer Attitüde reinkommt, wie sie es gesagt hat, und ich mir denke, es ist super unrealistisch, aber ist es halt wahrscheinlich in ihrer Welt nicht.
Ja, vor allen Dingen, weil sich ja natürlich auch viele Parameter geändert haben und man, ja, und das, wenn wir beide irgendwie gemacht haben, so Dinge, Türen geöffnet haben und oder vielleicht auch Probleme gelöst haben, die nächste Generation so nicht mehr haben, was auch, glaube ich, und ich denke, das gilt für dich genauso, auch die Definition von Erfolg irgendwann verändert hat. So, wenn du zurückblickst, das war ein anderes Streben von der jungen Marina als Bossin, als heute, oder? Oder was ist für dich Erfolg gewesen und was ist er heute?
Also ich hoffe, ich habe mal eine kurze Frage, hat schon mal jemand geheult in diesem Podcast? Weil ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, es wird vielleicht ich sein dann, falls noch niemand...
Nicht auf Ankündigung zählt nicht, Marina.
Okay. Weil ich das Gefühl hatte, nur dann bin ich wertvoll für meine Familie, weil Erfolg bedeutet ja auch mehr Geld und ich bringe dann Geld ein und sicher, guck mal, bei meiner Familie, da hätte sich doch keiner mit mir gefreut, wenn ich gesagt hätte, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich durfte auf dem Konzert von, weiß ich nicht, Eminem die Tür aufhalten. Das hat mir total viel gebracht, weil ich bin der größte Fan. Das hätte meine Familie gar nicht gejuckt. Oder guck mal, ich habe eine goldene Schallplatte bekommen. Habe ich meiner Mutter gar nicht gesagt. Die hätte gefragt, gab es da noch Geld für? Also soweit, das hätte die gar nicht in Relation bringen können. So, da gab es das einfach nicht. Und für mich war einfach Erfolg das Einzige, was mich ausgemacht hat. Aber auch, weil ich mit allem anderen an oder in mir selber nicht zufrieden war. Ich hatte gelernt, dass ich Skills habe, dass ich gut bin in dem, was ich tue, und dann habe ich mich komplett darauf konzentriert. Heute definiere ich Erfolg halt anders. Für mich ist Erfolg einen der, dass ich ein Team aufgebaut habe bei der Sony, das so stabil ist und so einen guten Job macht und Spaß daran hat und sich gegen alles durchsetzen und mit so einer Liebe und Passion daran geht, dass ich Frauen wie Esra entdeckt habe und ihr die Tür öffnen konnte, weil ich habe ihr nichts, also ich musste ihr gar nichts beibringen, die Frau ist schon als Naturtalent gekommen, dass es Polly gibt, die alles machen kann, was sie will. Die Polly kann ein Kinderbuch promoten und kann aber auch De La Soul promoten. Und wenn die morgen Bock hat, dann kann die auch Chiago arbeiten. Also ich bin einfach so dankbar, so definiere ich Erfolg. Auch wenn es um meine Content-Creatorinnen geht, sie Videos dreht und die Partnerinnen oder auch die Fans feiern das und es gibt positives Feedback, dann weine ich mit. So, das bedeutet mir mehr, als dass irgendeiner uns viel Geld für irgendwas anbietet, weil ich weiß, wie es ist, wie mutig sie ist, sich so dahinzustellen, das alles zu machen. Also mein Erfolg ist heute basiert eher darauf, mich über die Menschen, denen ich was gebe oder gegeben habe, über deren Erfolg zu vermeinen. Aber ich muss eine Sache dazu sagen, die mir sehr, sehr wichtig ist. Es bedeutet nicht, dass es für andere okay ist, zu denken, dann darf es keinen Erfolg mehr für mich geben, weil das ist mir leider auch passiert. Und ich selber darf mich auch nicht schämen, ehrlich zu sein und zu sagen, weißt du was, ich will auch so einen Bestseller-Sticker auf meinem Buch. Ist nicht passiert, ist es so. Ich will auch erfolgreich damit sein. Ich will auch sagen können, mein Buch hat, weißt du, also ich habe da irgendwie so einen Sticker drauf bekommen. Ich will das auch sagen dürfen, ohne dass Leute sagen, ja, aber sei doch schon mal froh, dass du es überhaupt machen durfst. Also du weißt, was ich meine. Auch wenn Erfolg nicht mehr so krankhaft für mich ist, möchte ich mir das nicht nehmen lassen. So aus Angst, dass andere sagen so, ja, was bist du jetzt? Bist du jetzt PR-Frau und Managerin oder willst du jetzt selber in der Öffentlichkeit stehen? Ich will einfach alles sein dürfen, was ich bin.
Das ist interessant, da wahrscheinlich schon viel von den Seiten kommen, sei es über direkte Kommunikation oder vielleicht auch in Kommentaren, die dann gerne sich an deinen Schritten und deinen Wegen so... Und was macht dieses Feedback mit dir?
Wie gesagt, Lebenskapitel gute Kritik versus schlechte Kritik.
Sehr gut.
Ich habe sehr viel gelernt. Ich wäre gerne dieser Mensch, der, wenn er in einen Raum kommt und es gibt 10 Haltungen oder Kommentare zu mir und davon sind 8 positiv und 2 negativ, dass ich mich mit den 8 beschäftige. Leider bin ich es nicht. Ich bin wirklich der Mensch, der sich dann auf die 2 stürzt und daran zerbricht. Das ist so und da möchte ich auch sehr ehrlich sein.
Das ist lustig.
Ja.
Weil ich bin derjenige, der sich mit über 10 Kommentaren mit keinem von diesen Komplimenten beschäftigt. Das sind mir alle ziemlich egal.
Noch besser und wir müssen gleich wissen, warum, wie du das machst. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich diese negativen Kommentare oder das, was Leute gerne hinter meinem Rücken sagen oder die nicht mal irgendwie sagen, ey, gratuliere oder sowas, die gibt's ja auch. Was ich mir einfach immer denke, ist, das ist dein Komplex. Wenn du der Meinung bist, dass du nicht alles sein machen kannst und sein kannst, was du möchtest, ist ja cool, aber gilt nicht für mich und fair enough, dass du das peinlich oder cringe oder keine Ahnung was findest. Aber ehrlich gesagt, ich finde deine Meinung auch ziemlich peinlich und cringe, also zieh Leine.
Ja, ich glaube, bei mir ist der Punkt, dass ich auch durch dieses früh YouTube und Weg da machen, auch da immer schon nicht auf die Kommentare reagiert habe, weil ich mir immer relativ früh, Kritik ist wichtig. Und es ist auch total, also noch wichtiger, sich der zu stellen und damit umzugehen. Es ist immer die Frage, wer es macht. Und da geht es nicht darum, dass es jemand tut, der mir gefallen will, sondern es geht darum, ob ich die Intention der Kritik verstehe. Und wenn sich jemand die Mühe macht, in meinen DMs mir einen 2 Seiten Brief zu schreiben und erklärt, was er an einer Situation gut oder schlecht, dann kann ich auch mit der Kritik ab, auch wenn ich mit der Person persönlich nichts zu tun habe. Ein Kommentar, das ist alles vollkommen egal. Weil, das ist auch das, was ich auch, glaube ich, für mich immer sagen kann, ich schon genug Menschen um mich rum habe, die mich alle ganz gut kennen und auch ganz genau wissen, dass sie mir Feedback geben können. Und selbst wenn sie es nur in Teilen machen, mit einer gewissen Reflexion. Das hilft, dass du über deine eigenen Dinge nachdenkst. Denn auch die 8 positiven Kommentare sind nicht die, die dafür sorgen, dass ich denke, ich bin der Geilste. Ich bin der Boss.
Nein, werde ich auch nicht. Aber besonders nicht, weil ich ja mich dann nur mit den 2 Negativkommentaren auseinandersetze.
Das ist auch fast schwierig.
Ich glaube aber, ja, das ist schwierig. Ich glaube, dass ich besser geworden bin in der Not. Weißt du, also früher zum Beispiel habe ich keine Videointerviews gegeben, wie du weißt, und habe Dinge nicht gemacht. Weil ich wusste, was für Kommentare kommen werden über mein Aussehen und dann habe ich mich limitiert. Aber aus der Not heraus zu sagen, ich muss jetzt aber ein Role Model sein für bestimmte Menschen, weil ich es nicht hatte und ich nicht will, dass sie sich auch so fühlen, habe ich gedacht, ich muss es tun. Also aus der Not heraus kann ich das abschalten. Grundsätzlich, und genau deswegen ist auch dieses Kapitel so wichtig, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ne, wie Darius damals, was den Backspin-Panel betrifft, hey, du hast Sachen gesagt, die sind nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, Menschen dürfen schwach sein. Dann hat er das gemacht, weil er mich als Mensch verbessern wollte. Mhm. Aber wenn irgendeiner da drunter schreibt, die sieht selber aus, als würde sie Drogen nehmen und ich habe gerade über den Tod meiner Schwester geredet, dann denke ich mir halt so, Dain, so, weißt du, also du bist so scheißegal. Aber ich muss natürlich trotzdem immer noch sehr viel mit mir ins Gespräch gehen, um solche Sachen von wegzuhalten. Deswegen finde ich das ganz toll, dass du das kannst. Und vielleicht gibst du mir ja mal einen Workshop oder schreibst ein Buch für mich.
Schöne Überleitung. Ja, meins wären nur 10 Regeln. Du bist auf 20 gekommen und befolgst du die alle?
Ja, also jein. Ich befolge sehr viele davon. Eigentlich alle. Doch, alle. Aber ich verfalle manchmal darin, es nicht zu tun. Mhm. Und muss mich daran dann erinnern. Zum Beispiel gibt ja Regeln wie hass mich jetzt, lieb mich später. Das kann ich niemals abschalten, weil es einfach meine Persönlichkeit ist. Immer ehrlich zu sein, so Sachen wie oder Alleinsein ist ein Skill. Einfach, das habe ich gelernt, das ist wichtig. Und ich finde, dass ich sehr viel mit mir allein sein kann. Hat immer geholfen, mich selbst zu reflektieren und auch zu wissen, was ich will und was ich nicht will. Aber es gibt natürlich, ne, wie ich gerade sage, so, wenn es um Kritik geht oder um Situationen, wo ich eigentlich darauf scheißen sollte, auf gut Deutsch, und mich unterkriegen lassen sollte.
Habe ich schon drauf rumgeritten. Vor 20 Jahren war das noch was anderes. Ist nicht nur die Spitze der Rap-Szene diverser, ist Bewegung drin. Auch in der Industrie, von meinem Blickwinkel, ist Bewegung drin, was Führungspositionen angeht. Das ist auch mehr von Frauen aus der Szene heraus. Siehst du das auch so? Also bist du zufrieden mit der Entwicklung? Noch nicht.
Also toll, dass wir jetzt mehr Frauen sind. Wirklich ganz großartig, dass wir diverser geworden sind. Es sind ja nicht nur mehr Frauen, also immer mehr queere Menschen und so, dass wir so eigentlich grundsätzlich diverser sind, finde ich
Detail,
ganz, ganz großartig. Ich finde trotzdem immer noch, dass so viel nach Quote und nach so Checklistensystem und ich dadurch oft das Gefühl habe, dass so ein paar Sachen runterfallen. Guck mal, Beispiel, wenn du darüber sprichst, dass es immer mehr Frauen gibt, aber wie viele Frauen, die sind wie ich, also Frauen mit Migrationshintergrund, vielleicht auch nicht mit derselben Bildung oder so, aber demselben Können, sitzen denn wirklich in Chefetagen? Mir ist leider dasselbe passiert, dass ich einfach gemerkt habe, ich könnte jetzt hier auch 1000 Jahre weiter sein, aber es ist gerade tatsächlich der Fall gewesen, dass jemand, der nicht ansatzweise mein Können und meine Erfahrung hat, mir vorgezogen wurde. Obviously ein weißer Mann, der auch toll ist. Aber irgendwann wurde mir klar, es hat nicht was damit zu tun, ob wir genug Frauen irgendwo. Auch unsere Branche ist noch nicht mutig genug und noch nicht in der Lage zu verstehen, was die Werte sind, die wir brauchen. Klar sind das Wirtschaftsunternehmen, aber ich glaube, du musst verstehen, dass wir heutzutage, guck mal, als ich angefangen habe in der Branche, waren viele alte weiße Männer da. Die Branche mit den alten weißen Männern. Und jetzt sind wir so die Branche mit den ganz jungen, coolen Gen-Z-Leuten. Mega geil. Aber die Mitte fehlt ganz oft. Ich glaube, wir müssen einfach daran arbeiten, zu verstehen, was geben wir denn den jungen Menschen mit? Die fühlen sich von oben nicht verstanden. Die oben verstehen die nicht. Natürlich, dass es unterschiedliche Generationen sind. Und dafür braucht es Menschen, die auch noch eine andere Diversität mitbringen. Und da kann man sich halt nicht hinsetzen und sagen, ja, aber 50% unserer Mitarbeiterinnen sind Frauen. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele von denen haben denn Migrationshintergrund oder sind halt nicht Akademiker oder was weiß ich? Also verstehst du, was ich meine? Mit 20 Jahren Berufserfahrung in dieser Branche, mit all dem, was ich geleistet habe, ich trotzdem nicht an Entscheidertische gesetzt. Und deswegen sage ich, danke für den Weg, den wir bis hierhin gegangen sind, aber da geht noch mehr.
Das ist der Grund, warum du ein Buch geschrieben hast?
Auch, weil, guck mal, ich habe mit 14 gesagt, ich muss hier nicht in der Schule aufpassen, weil ich werde eine große Nummer in der Musikbranche. Da war ja schon klar so, ich habe irgendwie eine Macke. Ne? Jetzt ist es aber so, Glück und den richtigen Menschen treffen zur richtigen Zeit, ist es tatsächlich so gekommen. Ich musste mir den Arsch aufreißen dafür. Ich musste sehr, sehr viel und hart. Ich bin froh, dass die neuen Generationen heute ihre Grenzen viel besser setzen als wir. Ich hatte nämlich keine Grenzen. Das Problem, was ich halt so gesehen habe, warum ich das Buch machen wollte, war, dass ich dachte, warum denken Menschen immer noch darauf zu warten, dass jemand anders ihnen die Tür öffnet oder sagt, komm rein, hier hast du deine Position. Weil irgendwie passiert das ja nicht. Ich will einfach sagen, auch mit dem Buch, du musst an dich glauben und du musst deine Fähigkeiten finden, deine Superpower, wie ich sie nenne. Und wenn du die hast, dann wirst du damit erfolgreich sein, wenn du dich nicht darauf verlässt, wie Strukturen sind. Aber ich hoffe auch, dass ein paar Menschen dieses Buch lesen, die zuständig sind für diese Strukturen, die vielleicht mal 5 Minuten länger darüber nachdenken, ob sie wirklich so divers sind und in alle Richtungen laufen. Ich weiß, ne, ich hab eine ganz, ganz tolle Zeit bei der Sony gehabt, aber es sind halt auch Situationen passiert, die mir das aufgezeigt haben, wie ein Beispiel, und ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, es gab mal ein Event, das von einer anderen Abteilung gemacht wurde, das hieß She Made It. Und She Made It war so ein Event, wo man so frauen-empowernde Themen. Ich meine, ich bin Marina Butsunashvili. ich denke, dass ich so ein bisschen da reinpassen könnte in die Kategorie She Made It. Denn bevor ich zu Sony gekommen bin, hatte ich ja schon eine laufende Karriere. Aber ich bin da. Und jetzt kann man ja fragen, war ich nicht Frau genug? War ich nicht? Was war ich nicht genug? Ich weiß, was ich auf jeden Fall zu viel war. Zu viel Ghetto, zu viel Rap.
Ehrlicherweise. Und wenn man dir zuhört, dann klingt das Ganze auch so ein kleines bisschen wie die Geschichte, die der Boss mit Doppel-Z in Alben verkauft hat, weil es auch die des Ungesehenen war, der aus Frankfurt heraus quasi darum gekämpft hat, seine Position in diesem Business zu machen. Und die von Rapper X und Rapperin Y, die ihren Weg gemacht haben, die hatten halt immer den Anführungsstrichen Vorteil, dass sie als Künstler, Künstlerin einen Beat hatten, auf dem sie das in Reimform transportieren konnten und im Zweifel eine starke Promoterin an der Seite, die dafür gesorgt hat, dass die Leute das auch mitgekriegt haben.
Ja.
Das war damals dein Job.
Ganz kurz dazu, guck dir doch mal an, ich meine, was hat Juju damals gesagt? Juju hat es nicht nur gerappt, Juju hat es immer wieder gesagt. Sie will gar nicht Best Female Rapper werden sein. Sie will Best Rapper sein.
Ja.
So, sie ist der beste MC. Und das ist das, wonach ich strebe. Und ich glaube, deswegen ist es so, haben wir alle eine gleiche Geschichte. Aber wie witzig, dass wir immer noch dann Menschen haben, die nicht verstehen. Aber sind wir nicht mega erfolgreich geworden damit? Vielleicht sollten wir darüber mal nachdenken.
Mhm. Bist du ein Vorbild heute? Oder war es auch schon damals?
Ich glaube nicht, dass ich es damals wirklich war. Ich glaube, ich war ein Vorbild in dem, wie man kreativ ist, wie man Promo anders besetzt, wie man kämpft für seine Künstler, auf jeden Fall. Und wie man mit Neins umgeht. Und wie man Türen eintritt, wenn es sein muss. Aber ich war kein Vorbild in der Hinsicht, Menschen zu sagen, dass sie alles sein können, was sie sind und dass sie immer ehrlich und authentisch sein. Ich war es ja selber nicht. Ich habe ein Doppelleben geführt und habe dadurch Menschen nicht die Wahrheit gesagt, wie es mir wirklich ging und wie viel Schmerz ich empfunden habe. Heute ist es so, dass ich sehr offen damit umgehe, damit junge Menschen wissen, es ist okay, damit offen umzugehen und keine Angst zu haben, dass man ihr nutzen könnte. Dahingehend war ich kein Vorbild früher. Das bin ich heute definitiv. Heute bin ich auch mehr ein Vorbild, weil ich einfach mehr Möglichkeiten habe. Das habe ich auch schon damals gemacht. Mich gegen Ungerechtigkeiten war das damals, weißt du, am Telefon. Aber ich habe heutzutage einfach auch viel mehr gelernt, dass ich es unterschiedlichen Menschen unterschiedlich beibringen kann. Ich bin vielleicht der Pitbull, der anruft und dir droht. Sei nicht so zu meinem Künstler, bla bla. So, während, also du weißt, was ich meine, wenn irgendwelche Mainstream-Medien oder der Feuilleton mal wieder irgendwie die Rapper so darstellen wollte, als würden sie jeden Tag Menschen opfern, wurde ich auch schon mal lauter. Aber vielleicht ist man aber auch eher wie Polly, die das eher auf emotionaler und ruhiger Basis klärt. Und, weißt du, wir sind alle so unterschiedlich und früher wollte ich aber, dass Menschen alle das so regeln, wie ich es mache. Mit Härte und gegen alles und so. Am besten noch so richtig reinrennen. Und das war auch kein Vorbild sein. Heute bin ich es.
Und deshalb gibt es wahrscheinlich auch viele Menschen, die hoffentlich das Buch kaufen, um damit für sich ihren Weg ein kleines bisschen zu justieren. Denn das muss man ja am Ende sagen, so 20 Regeln sind ja, das ist ja nicht die Boss-Transformation, es ist auch nicht die Bossin-Transformation. Es ist schon eher etwas, was den Leuten vielleicht helfen kann, mit Leitsätzen in der richtigen Situation die richtige Entscheidung zu treffen.
Genau, ja. Also ich glaube, für so eine Boss-Transformation oder so bin ich zu faul für. Also
Bossin-Transformation.
Oh, das kriegen die von mir nicht, aber ja.
Ja, das ist noch das Zusatzprodukt. Du bringst aber auch ein Thema mit in diese Runde und das greift ehrlicherweise ganz schön da dran, denn vielleicht machst du dir mit dem, was du jetzt gemacht hast, Leute zu Fans, die ganz genauso werden wollen wie du? Oder du willst ja über Fans reden, aber ich bin mal gespannt, was dein Ansatz ist, auf den ich dann zu reagieren habe. Weil ich habe mit dem Fan-Dasein immer meine Probleme.
Ja, und witzigerweise, ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir schon mal dazu hatten. Und deswegen habe ich es frecherweise wieder mitgebracht, weil ich sehr stark, also in den letzten Tagen sehr oft gefragt worden bin, wie oft mir das negativ quasi um die Ohren gehauen wurde, dass ich mich als Fan schimpfe oder dass ich mich als Fan sehe von Artists. Und ich ja immer noch so eine naive Art sehr lange hatte, damit umzugehen, zu denken, boah, das ist doch meine Superpower, ist doch voll toll, dass ich Fan bin und dadurch immer denken kann, wie die Community oder die Konsumentinnen denken. Aber was mir wirklich aufgefallen ist, und das war eher das Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte beim Fansein, ist, dass wir auch immer so eine Verantwortung tragen als Fan, finde ich. Als Fan von dem, was wir tun, also für die Kultur und so, also eine Fan von Hip-Hop, Fan von Musikerinnen, mit denen wir arbeiten, Fan von dem, was wir tun. Und es ist ja nun auch so, dass wir oft auch in Situationen kommen, wo wir auch Negativschlagzeilen zu unserer Kultur gibt oder wo es Dinge gibt, die hinterfragt werden in unserer Kultur. Und ich habe gemerkt, dass ich sehr lange gebraucht habe, das rational zu beantworten, ohne mein Fanherz anfangen zu lassen. Also, dass ich gedacht habe, okay, pass auf, der greift gerade nicht dein Fanherz an, der weiß es nicht besser oder sie weiß es nicht besser. Aber jetzt auch in der Zeit mit dem Buch und den Interviews immer wieder diese Fragen. So, und ich muss so der Anwalt sein von Künstlerinnen, von denen ich Fan bin. Also ich muss Dinge beantworten, wo ich eigentlich der Meinung bin, das muss ich gar nicht. Aber so als Fan. Und da wollte ich mich mal mit dir drüber unterhalten, wie das so für dich ist. Und dann auch übergehend in die zweite Frage, die ich auch so ein bisschen reingebracht habe, ist es was wir eher positiv sehen, wenn wir junge Menschen einstellen oder mit uns arbeiten lassen? Oder ist es was eher immer noch einen negativen Touch hat, weil man denkt, ja, aber dann ist es ja gar nicht, also dann ist es ja schlimm. Weißt du noch, wie früher, ja, aber wenn die Fans sind, dann werden die Artists belagern, wenn die kommen und so eine Kacke. Ist nie passiert das so wirklich. Das sind so die zwei Fragen, die ich so mit reingebracht habe. Hier nicht.
Das Fandom ist ja, was das angeht, auch ein generell interessantes Phänomen, weil es ja der Motor für alles ist. Ohne Fans gäbe es die Superlative nicht und ohne Superlative gäbe es wahrscheinlich auch diese Branche in dieser Größenordnung nicht, denn die Fans haben es da halt so gemacht, was es ist. Und auch die Fans von Künstlern, die halt denen folgen mit allem, sind halt dann noch ein größerer Motor. Und dann haben wir im Hip-Hop ja noch, finde ich, einen stärkeren Motor, weil dadurch, dass es nicht einfach nur in Anführungsstrichen austauschbare Pop-Artists sind, sondern wirklich Persönlichkeiten, Fan-Nähe ja noch mal größer. Du weißt selber, wie das industriell in den letzten 20 Jahren hat, wo Fans, auch der Rap-Szene komplett den Arsch gerettet hat, dass diese Musikindustrie ist im Arsch. Er findet Deutschrap das Boxensystem quasi und sorgt dafür, dass Fans Support machen können und damit Künstlern helfen und quasi eine Revitalisierung einer ganzen Branche initiieren. Und trotzdem habe ich gerade, was das angeht, so ein bisschen, also ich habe das nicht. Zugehört zu viel für mich, weil gerade die, als Fan ist der Weg zur Enttäuschung auch sehr groß, dein Idol oder deine Idolin nicht 100% dem entspricht, was du daran so. Und das wird ja heutzutage immer schlimmer, ne? Ich brauche mal nicht drüber zu reden. Ob wenn jemand Fan von PDD gewesen ist, dann wird das ab jetzt schwierig. Und das gilt ja schon für Kleinigkeiten wie, ich bin Fan von Künstler und seinen Texten und dann kommt vielleicht eine politische Aussage oder eine gesellschaftliche Aussage, die nicht mehr zu mir passt. Kommt alles ins Wanken und alles ins Rütteln. Das macht das Ganze ja auch unpolitischer und mehr fokussiert auf die Musik und die Kunst. Aber natürlich habe ich in meinem Leben auch schon Persönlichkeiten kennengelernt und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, die dazu geführt haben, dass ich beeindruckt war von dem, was sie gemacht haben, weil ich etwas lernen. Und ich glaube, das ist für mich die eigentliche Ebene, wenn es um Personen geht, dass es weniger Fan ist, sondern mehr, ich kann etwas von einer Person lernen und dann bringt mich das ein Stückchen weiter. Wovon ich aber wirklich Fan bin und das auch zu 100% ist diese Kultur. Und das ist, glaube ich, dann auch der Obermotor, der genauso wie bei dir dazu führt, dass du heute hier sitzt bei einem Buch, weil es für uns alle ein Vehikel ist. Etwas, was uns wenn mit einem Mindset, mit einer Idee von A nach B. Und da ist es dann auch, natürlich gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, aber dann ist es erstmal egal, was ich schon meinte, männlich, weiblich, Religion, Herkunft. So, wenn du fest daran glaubst, dann wird es dir helfen, dich in deine Etappenzielen, die du hast, von A nach B zu bringen. Und deswegen bin ich so ein großer Fan davon. Ich bin auch ein großer Fan davon, weil es mich um die ganze Welt gebracht hat und ich Menschen getroffen habe, zu denen ich keinen Bezug habe, aber diese Kultur, etwas Kleines davon, die sichtbaren Elemente einfach dazu geführt haben, dass wir innerhalb von kürzester Zeit, und auch, Marina, du betonst es hier oft, auch das Verhältnis, das wir zueinander hatten, dass ja auf der einen Seite natürlich ein berufliches ist, aus Promoterin und Medium sprechen miteinander und es geht um ein Produkt. Das ist es ja irgendwie nicht, wenn man Teil von diesem Ganzen ist. Und auch das, davon bin ich Fan und freue mich sehr darüber, dass das mich bis heute quasi auch, also ich würde schon sagen, jeden Tag wieder neu.
Absolut. Das war, glaube ich, auch etwas, warum ich euch auch immer so nenne und das auch immer wieder sage, ist, die Menschen müssen das so ein bisschen verstehen. Ich finde, es waren ja andere Zeiten. Es war ja noch vor TikTok und all dem, was es so dazu. Du hast halt wirklich auf etwas gewartet. Du hast auf bestimmte Dinge gewartet. Du warst Fan von bestimmten Meinungen oder der Art, wie etwas aufbereitet wurde oder so. Ich war immer großer Fan von den großen Nico-Interviews. Was los mit Roos? Arias Exklusiv-Interviews, wenn es ums Produzieren ging oder so. Oder lustigen Ideen, die wir umgesetzt haben mit euch. Das Royal Bunker Interview mit dir und Savas und Sido oder dass Sido die Kamera von Aria auf dem Festival geklaut hat und dann einfach ein neues Format damit entstanden ist. Also wir haben immer so tolle Sachen gemacht. Visa, wir haben so geile Pranks gemacht und so geile Interviews. Ich war immer so Fan von euch. Ich habe das alles konsumiert. Das hat mir immer so geholfen, dann auch zu wissen, wenn ich eine geile Idee hatte, genau wer von euch wie abzuholen ist. Dass ich nicht einfach nur gefragt habe, so, ja, willst du ein Interview machen? Ich wusste genau, was euch ausmacht. Diese Dinge waren immer hilfreich für mich, so Fan davon zu sein. Genauso wie bei Artists, ne, von denen ich arbeite. Wenn ich Fan bin, dann weiß ich, und es war natürlich auch etwas, was mich ganz oft eher in Schwierigkeiten gebracht hat, wenn ich in großen Meetings saß und irgendein Mensch, wir machen das so und so, und ich dachte, ach, das wollen die Fans gar nicht, das passt ja gar nicht. War das natürlich oft auch, und ich meine, du kannst das vielleicht noch nicht so, also vielleicht ist das für dich gar nicht so, uns Frauen war es schon ein bisschen ernster, dass man dann schon immer oft dieses Gefühl bekommen hat, so das Fangirl zu sein. Also dieser Begriff Fangirl wurde ja sehr lange sehr negativ ausgesehen. Deswegen ist man ja auch so dankbar für Flair, dass der Fanboy ins Leben gerufen hat. Aber ich habe immer versucht, dagegen zu halten und zu sagen, so ja, so would be, dann bin ich ein Fangirl und vielleicht ist das aber auch, warum der Artist mir vertraut und mir seine Musik zeigt und meine Meinung schätzt, weil er weiß, ich feiere das ja selber. Also ich habe das immer als was Positives gesehen. In den letzten Wochen merke ich, ich muss ganz oft in Verteidigungsmodus gehen für die Kultur oder für Dinge, die mir wichtig sind, von denen ich Fan bin. Ich glaube, das ist noch ein langer Weg für mich, mein Fanherz in solchen Momenten abzuschalten und mich nicht angegriffen zu fühlen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich merke halt auch, dass eigentlich in anderen Phasen meines Lebens ich wahrscheinlich ein größerer Fan bin. Wenn es um meinen Fußballverein geht, hat er gefühlt über 20 Jahre lang mein Leben nachgelassen mit Glücksgefühlen, genauso aber mit Schmerzen. Wenn Werder Bremen verloren hat, hatte ich eine Woche schlechte Laune. Das kann auch nicht gesund sein. Ein Fan steckt auch Fanatismus und das ist etwas, wo man auf jeden Fall ein kleines bisschen drauf aufpassen muss. Freude und diese offenherzige Verehrung von etwas ist aber per se ja dann auch etwas, woraus man selber Energie ziehen kann und was vielleicht auch einfach hilft. Und deshalb, ich werde nie ein Swiftie, aber wenn ich mir Bilder davon angucke und sehe, was das mit den Menschen macht, dann verstehe ich schon, warum auch das eine gewisse Energie hat. Und wenn wir dann wieder zurück in unsere Hip-Hop-Szene kommen, das ist ja auch ein Gemeinschaftsgefühl. Das wird
absolut.
Das wird von Generation zu Generation schwieriger, aber das ist immer da. Und dann ist auch...
Und das wünsche ich mir. Also ich sehe es ja bei Shirin David oder bei anderen größeren Konzerten, wenn dann ne, die alle mitrappen und so, oder Apache natürlich, Natruba, I Live, wie sie alle heißen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass die Generationen jetzt sozusagen so ein bisschen, also dass man doch wieder dahin kommt, Superfans zu kriegen. Die Labels und die Artists das checken. Man kreiert mehr Superfans als Hörerinnen. Am Ende ist das, was irgendwann wegfällt. Ich meine, guck dir Apache an, der spielt so viele Live-Shows hintereinander. Wenn eine Tour gespielt ist, dann announce er schon die nächste. Warum? Mhm. Weil er weiß, er hat richtig Bock drauf und es ist sein Steckenpferd und die Fans lieben es. Und das feiere ich so sehr. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man versteht, so auch wenn wir denken, alles hat sich verändert, aber gucken wir uns die Gaming-Industrie an oder auch die Entertainment-Industrie im Bereich Serien oder so, da die schaffen es mehr, Superfans zu kreieren als wir in der Musikbranche. Und ich glaube, deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, dass es Menschen wie uns gibt oder wie mich, die diese Fansein einfach rieren. Und ich hatte auch ganz tolle Kolleginnen, also junge Kolleginnen in meinem Team, die das auch so krass gefeiert haben, die auch so richtige Fans waren. Das habe ich geliebt. Als Taylor Swift auf Tour gegangen ist, waren alle zusammen an einem Tisch und haben so versucht, diese Tickets zu... Ich konnte es voll fühlen so. Aber wenn ich kein Swiftie-Fan bin, Swiftie, so nennen die sich ja.
Genau.
Ohne Fan. Ja, ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, um aus dieser Musikbubble noch zu spielen. Wir müssen aufpassen. Weniger Hörerinnen anziehen und mehr Fans. Und da hilft dann auch so eine Einstellung wie. Aber ich verstehe das, was du auch gerade gesagt hast mit dem Fußball. Ich habe ja so einen zu Hause, der ja leider FC Köln-Fan ist.
Wollte ich gerade sagen, da siehst du das Negativbeispiel, was das mit dir macht, wenn du Fan von so einem Verein bist.
Das ist so schlimm.
Liebe Grüße.
Also manchmal will ich reich sein, um einfach diesen Verein zu kaufen,
ja, ihn hierher zu setzen. Damit zu Hause Ruhe ist, ne?
Und damit einfach zu Hause, und Schluss machen. Einfach hier, ihr habt für immer Geld, hört jetzt alle auf zu spielen, ich kann das nicht mehr ertragen. Aber ja, so ist es halt.
Oder Lektion Nummer 21 müsste dann eigentlich sein, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben, frei nach Curse. Ist auf jeden Fall eine der wichtigen Regeln, die ich in meinem Leben immer, und das ist irgendwie am Ende das, was es auf den Punkt bringt. Es geht jetzt los. Ja. Diese Woche kommt das Buch, dann wirst du da drumherum hoffentlich auch noch viele Dinge machen. Eine Audioversion wird es auch geben, ne, oder?
Ja, ich habe ein Hörbuch, es war absolut wild, aber sehr, sehr schön. Storytune-Jungs aus Köln, das sind nämlich auch so zwei Dudes, die einfach auch aus der Rap-Szene kommen. So, es hat sich einfach sofort wie zu Hause angefühlt. Zusammen haben wir auch noch einen kleinen Podcast, eine kleine Podcast-Reihe gemacht, auch wirklich nur ein paar Folgen, zum Buch und zum Hörbuch, um nochmal mit ein paar Menschen darüber zu sprechen, wie sie mich erlebt haben, wie ich sie erlebt habe, wie vielleicht auch Regeln aus meinem Buch auf sie zutreffend sind. Und du hast ihn gerade erwähnt, er wäre Regel Nummer 21. Natürlich auch Curse in meinen Podcast gekommen und wir haben auch darüber gesprochen. Es geht jetzt los und deswegen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so oft geweint habe und so fertig war wie jetzt die letzten Tage.
Du hast es gesagt, du bist ohne Tränen durch dieses Format. Letzte Frage,
ich bin so dankbar.
Wann ist das Buch denn für dich ein Erfolg? Wenn es rauskommt?
Guck mal, dass überhaupt jemand dachte, dass meine Geschichte interessant ist, war schon ein Erfolg. Dass ich es geschafft habe, so ehrlich zu sein, so ganz oder gar nicht, war auch schon ein Erfolg. Aber wenn du so ein ehrliches Buch machst und deine Geschichte aufschreibst und, weißt du, auch darüber sprichst, dass du auch mal ein Arschlochmensch warst oder wie egoistisch deine Familie war und dass dein Vater nicht dein Vater ist. All diese Themen so. Wünschst du dir natürlich auch, dass die Menschen das lesen und du es nicht umsonst gemacht hast. Auf der anderen Seite ist es so dieser gesellschaftliche Druck, weil alle immer sagen so, ach, stimmt, wird's ein Bestseller und so. Die Angst, dass es jemand liest und sagt, das ist scheiße, ist groß. Die Angst, dass kein interessiert ist, groß. Deswegen, ich kann dir nicht sagen, wann es ein Erfolg wird oder wann ich es als Erfolg definiere. Ich kann dir nur sagen, dass viele Dinge bis hierhin schon sich angefühlt haben wie ein Erfolg, weil ich Dinge machen konnte oder Chancen hatte, mal Sachen zu machen, von denen ich nie dachte, dass ich sie machen kann. Diese Selbstverwirklichung, die ich ja auch sehr spät in meinem Leben, erst jetzt bin 43, und vielleicht wird das nächste Buch Midlife Crisis heißen, weil ich nicht weiß, ob es eine ist. Aber grundsätzlich, dass ich all diese Dinge machen darf, ist schon ein Erfolg. Und jetzt muss ich es nur noch schaffen, damit umgehen zu können, wenn es kein wirtschaftlicher Erfolg wird.
Oder umgehen zu können, wenn es ein wirtschaftlicher Erfolg wird.
Denn oder das, ja.
Auch das ist etwas, womit Menschen müssen umgehen, dass du im Zweifel vielleicht auch Erfolg hast. So. Ich überlege gerade noch, welche Lektion dazu passt. Aber das strapazieren wir jetzt nicht mehr. Marina, es war eine Ehre, dass du hier warst. Dir viel Erfolg fürs Buch.
Danke, Nico.
Und vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte. Und danke für all die Jahre. Wirklich.
Ja.
Danke.
Viele, viele Jahre gemeinsam. Es war ein Fest. Das war Max von Stammtisch. Bis zum nächsten Mal.